Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Seit über 25 Jahren steht im Grundgesetz, dass der Staat die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert. Jetzt, im Jahr 2020, gibt es die erste nationale Gleichstellungsstrategie. Ein Thema gleich. Und auch ein Thema in der CDU, denn dort einigte sich die Spitze auf eine verbindliche Frauenquote. Im Dezember beim Bundesparteitag soll darüber final entschieden werden. Wir sprechen dazu mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Jana Schiemke. Außerdem ist Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder ins Ausland gereist. Zum Beginn der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland ging es nach Brüssel. Und während in den Vereinigten Staaten die Corona-Zahlen weiterhin in die Höhe schießen, haben die USA heute offiziell ihren Austritt aus der WHO angekündigt. Gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Job, die Stärkung bestimmter sozialer Berufe. Es sind alles keine neuen Themen, wenn es um das Thema Gleichstellung geht. In der Politik wurde das aber bislang oft nicht automatisch mitgedacht oder es wurde schlichtweg dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überlassen. Jetzt hat die Bundesregierung jedoch die erste nationale Gleichstellungsstrategie beschlossen und die soll das grundsätzlich ändern. Gudula Geuter.
Das Echo auf die Gleichstellungsstrategie, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat, ist geteilt. Franziska Giffey zumindest, als Bundesministerin unter anderem zuständig für Frauen, zeigt sich höchst zufrieden. Sie spricht von einem strategischen Startpunkt, einem Meilenstein.
Es ist die erste Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung, die ressortübergreifend abgestimmt und vereinbart worden ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Dabei sind sich, zumindest unter denen, die sich öffentlich äußern, fast alle einig über den Handlungsbedarf, den die SPD-Politikerin Giffey in Zeiten der Pandemie gestiegen sieht.
Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie wichtig diese Themen sind und wo wir in Deutschland auch noch große Ungleichheiten haben.
Auf mehr als 120 Seiten werden Herausforderungen und Handlungsfelder definiert. Es geht um gleichstellungspolitische Ziele von Entgeltgleichheit und Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf, über Verbesserungen in weiblich dominierten Bereichen wie der Pflege bis zur Frauenförderung in der digitalen Arbeitswelt und der Politik oder in Führungspositionen in Wirtschaft und öffentlichem Dienst. 67 konkrete Maßnahmen aus allen Ressorts der Bundesregierung listet die Strategie auf. Einige davon stellte Giffey am Vormittag vor, etwa den Beitrag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Entgeltgleichheit.
Da ist natürlich ganz besonders auch die Steuerlast eine wichtige Frage. Das heißt also, Ehepartner, die eine Steuerklassenkombination 3 und 5 haben, sollen künftig mit Steuerbescheid darüber informiert werden, dass sie mit einem Wechsel zur Kombination 4-4 für beide mit dem Faktor die Lohnsteuerbelastung gleichmäßiger untereinander verteilen können.
Bessere Bedingungen in der Pflege trägt Gesundheitsminister Jens Spahn bei. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will darauf hinwirken, dass Algorithmen, mit deren Hilfe Entscheidungen getroffen werden, nicht unzulässig zulasten von Frauen wirken. Frauenförderung im ländlichen Raum, mehr Teilzeit im öffentlichen Dienst, Gleichstellung und Diversität im Kultur- und Medienbereich. Die Liste der Maßnahmen, die sämtlich aus dieser Legislaturperiode stammen, ist sehr lang. Neu allerdings sind die Projekte nicht und auch nicht gerade mit Blick auf die Strategie aufgelegt.
Das ist eine bündelnde Funktion. Das ist schon ein Bekenntnis dazu, hier auch nicht nur die Dinge, die bereits umgesetzt oder geplant sind, zu machen, sondern auch konkret hier weiterzukommen.
Sagt dazu die Bundesfrauenministerin, die auch betont, dass die Ministerien jeweils zur Umsetzung verpflichtet seien. Das unterstreiche eben der gemeinsame Kabinettsbeschluss. Nach Giffeys Vorstellung gehört dazu auch, dass bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen und bei Budgetentscheidungen besonders Fragen der Gleichstellung zu berücksichtigen sind, und zwar in einem frühen Stadium. Ein solcher Geschlechtergerechtigkeitscheck, wie sie es nennt, gehört zu den Punkten, die die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, besonders begrüßt. Trotzdem vermisst sie insgesamt den Biss, fordert festgeschriebene Pflichten statt Appellen. Enttäuscht zeigt sich auch die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding.
Es ist ein Fortschritt, dass wir dieses Thema auf die Tagesordnung heben. Aber dafür reicht es nicht, 67 Maßnahmen zusammenzuschreiben und seien sie auch nur aus den unterschiedlichen Ministerien.
Ähnlich gespalten ist das Urteil des Deutschen Frauenrats. Mit der Strategie setze die Bundesregierung ein zentrales Vorhaben um, sagt zwar dessen Vorsitzende Mona Küppers, um dann aber zu beklagen, es fehle an der Verpflichtung aller Ministerien, die Gleichstellungspolitik zum roten Faden zu machen. Sie vermisst Ziele, die über die Legislaturperiode hinausgingen.
Gudula Geuter. Auch die CDU hat nun, wenn man so will, eine konkrete Gleichstellungsstrategie für die eigene Partei durch eine Frauenquote. Seit Jahren wird in der Partei darüber diskutiert und gestritten. Die CDU kann zwar derzeit unter anderem eine Bundeskanzlerin, eine Bundesvorsitzende sowie mit Ursula von der Leyen eine EU-Kommissionspräsidentin als Positivbeispiele vorweisen, aber im Bundestag liegt der Frauenanteil bei CDU-CSU-Abgeordneten bei knapp unter 20%. Nur die AfD hat weniger. Jetzt stand das Thema Frauenquote erneut auf der Tagesordnung der Partei und wieder wurde lange gerungen, doch diesmal mit einem anderen Ergebnis als in den letzten Jahren. Katharina Hamberger.
Es waren zähe Verhandlungen. Bis in die Nacht hinein wurde gestern in der Satzungs- und Strukturkommission, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vorsitzt, gerungen, bis man sich dann nach 11 Stunden auf einen Kompromiss zur Frauenquote einigen konnte. Ein erster Entwurf hatte vorgesehen, dass schon 2023 eine Quote von 50% bei Parteiämtern und Mandaten gelten soll. Nun soll die Partei dafür 2 Jahre länger Zeit bekommen. Ab Anfang kommenden Jahres soll eine Quote von 30% Frauen für die Vorstandswahlen ab der Kreisebene gelten, ab dem 1. Januar 2023 eine Quote von 40% und ab 2025 soll die verbindliche Quote dann bei 50% liegen. Diese Regelung soll immer dann gelten, wenn mehrere Personen in einer Gruppenwahl zu wählen sind, also zum Beispiel mehrere Beisitzerinnenposten oder stellvertretende Vorsitzende. Kandidieren allerdings weniger Frauen, als ihnen Posten zustünden, können die frei werdenden Plätze mit Männern aufgefüllt werden. Werden die Frauen, die sich zur Wahl stellen, allerdings nicht gewählt, bleibt deren Stuhl leer. Auch für die Listenaufstellung soll es eine, allerdings nur weiche Quote geben, also keine Verpflichtung. Zudem einigte sich die Struktur- und Satzungskommission auf die Einführung eines Jugendstellvertreters oder einer Stellvertreterin, einer Person unter 40 Jahren und einem oder einer Digitalbeauftragten in jedem Vorstand. Auch soll es eine Elternzeit für Parteiämter geben. In der Frauenunion ist erst einmal die Freude groß. Schon lange wirbt die Vereinigung für eine verbindliche Quote. Auf allen Ebenen der Partei und auch bei den Mandaten sollen Frauen zu 50% vertreten sein, sagt Anja Wagner-Scheid, stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion. Dieses Ziel ist nun zum Greifen nah. Zu der Argumentation von Quotengegnern, der Frauenanteil in den Parteiämtern sei so gering, weil es eben schwer sei, Frauen zu finden, die kandidieren wollten, sagt die Saarländerin, das sei die berühmte Henne-Ei-Diskussion.
Müssen wir in unserer Partei wirklich 50% weibliche Mitglieder haben, um den Anspruch zu erheben, auf 50% der Mandate zu fordern? Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir müssen den Anteil von Frauen in unserer Partei anheben und wir müssen in unserer Partei Chancen für Frauen und für Männer eröffnen. Und dann kriegen wir auch mehr weibliche Mitglieder.
So Wagner-Scheid. Die Quote sieht sie als einen Baustein von vielen. Es brauche zudem zum Beispiel auch Formate, die Frauen ansprechen oder eine andere Willkommenskultur in der Partei. Der Landesvorsitzende der CDU in Thüringen, Mike Moring, selbst Mitglied der Kommission, hält den Kompromiss grundsätzlich für gut. Besonders, dass nun bis 2025 Zeit ist für eine paritätische Besetzung von Ämtern. Aber
man muss natürlich, glaube ich, immer auch ein bisschen jetzt mitschauen, wie lebensnah gestaltet sich das aus und ist es überall möglich oder was muss man noch tun, damit man mehr Frauen für die CDU gewinnt, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Parteiarbeit auch organisieren kann und zum Beispiel auch die Situation von Alleinerziehenden berücksichtigt.
Zu Moring im Deutschlandfunk. Besonders viele Gegner und Gegnerinnen der Quote gibt es unter anderem in der Jungen Union. Aber selbst dort scheint man mit dem Kompromiss zufrieden. In der heutigen Sitzung des JU-Bundesvorstandes habe es kaum Widerspruch und Lob für den Kompromiss gegeben, ist zu hören. Allerdings regt sich an anderer Stelle heftiger Widerstand in der Partei gegen die Quote. Dieses sei leistungsfeindlich und würde dazu führen, dass kompetente, engagierte Personen auf einigen Plätzen nicht mehr kandidieren dürften, sagte der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss dem Spiegel. Bereits gestern kochten nach den Meldungen über den ersten Entwurf die Emotionen unter anderem in den sozialen Medien hoch. Dies könnte durchaus ein Vorgeschmack gewesen sein auf die Debatte beim Parteitag in Stuttgart im Dezember, wo über die Frauenquote abgestimmt werden soll. Sollte diese kommen, dürfte das auch eine Art Abschiedsgeschenk für die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Sie gilt als große Quotenbefürworterin.
Katharina Hamberger. Lange Diskussionen also in der Satzungskommission letzte Nacht. 34 Stimmen gab es für die Quotenregelung, 5 Enthaltungen, 7 stimmten dagegen. Und eine dieser 7 Stimmen gehört Jana Schiemke, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg. Sie ist zudem die stellvertretende Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU. Und im Vorfeld der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Und da stand erst einmal die Frage im Raum, warum sie gegen die Quote gestimmt hat.
Aus mehreren Gründen. Also zunächst einmal spiegelt die verabredete Quote nicht den Frauenanteil in unserer Partei wider. Ja, also wir wissen schon jetzt, dass wir diese Quote praktisch nicht erreichen können, weil einfach zu wenig Frauen in unserer Mitgliedschaft vertreten sind. Darüber hinaus wird mit diesem Beschluss der Antragskommission auch die Politik des leeren Stuhls angestrebt. Und das ist etwas, was ich angesichts sinkender Mitgliederzahlen nicht unterschreiben kann, weil wir brauchen jeden Kopf, egal ob männlich oder weiblich, mit oder ohne Migrationshintergrund, völlig egal. Wir brauchen jeden Kopf. Und wenn wir so eine Politik fahren, dann kommen wir in die Situation, dass unsere Verbände vor Ort mit noch weniger Menschen die Arbeit bestreiten müssen, die sie täglich leisten.
Jetzt wurde diese Regelung mit dem leeren Stuhl ja doch noch einmal überarbeitet. Wenn sich nicht genügend weibliche Bewerberinnen finden, die kandidieren, gelten nur die kandidierenden Frauen als Quote und der Rest der Plätze wird frei. Löst das nicht Ihr Problem in dem Fall?
Nein, das tut es nicht, weil wenn die Frauen dann nicht gewählt werden, was ja durchaus in einer Demokratie mal vorkommen kann, dann bleibt der Stuhl dennoch leer. Und damit haben wir faktisch in so einer Situation weniger Köpfe für die im Grunde genommen vorhandenen Vorstandsplätze zur Verfügung.
Sie haben schon auf die Zahlen in Ihrer Partei aufmerksam gemacht. Da sind nur rund 26% der Mitglieder weiblich. Jetzt wird Politik ja nicht für die Menschen in der Partei gemacht, sondern für die Bevölkerung. Und da sind es ja eben rund 50% Frauen. Ja. Muss es nicht Anspruch einer Volkspartei sein, die Gesellschaft repräsentativer zu vertreten, als das bisher der Fall ist?
Natürlich, das gilt ja für jede Partei. Aber gleichwohl ist natürlich die CDU und auch die CSU, wir sind Parteien, die auch bestimmte Interessen vertreten. Deswegen wird es immer auch Unterschiede geben in der Mitgliederstruktur zwischen uns und der Linkspartei zum Beispiel oder auch den Grünen. Das ist völlig normal. Gleichwohl denke ich, dass wir als Union an einem Problem arbeiten müssen, nämlich generell mehr Mitglieder zu bekommen. Also unser Problem ist doch nicht die Frage, wie viele Frauen in Vorstandspositionen zu finden sind, sondern unser Problem ist doch, wie wir für eine junge Generation, für Männer wie Frauen und für unterschiedlichste Gruppen dieser Gesellschaft attraktiv werden können. Ja, und dieser Frage muss man nachgehen, wenn man über die Zukunft einer Partei spricht und nicht jetzt allein ausgeschnitten, wie man mehr Frauen in Vorstandspositionen bringt. Im Übrigen, ich erlebe meine Partei hier vor Ort nicht als eine Gruppe von Männern, die keine Frauen haben wollen. Im Gegenteil, man ist hier sehr bemüht und wir arbeiten alle gemeinsam sehr, sehr hart daran, vor allen Dingen auch mehr Frauen in solche Positionen zu bekommen. Aber das ist sehr schwer.
Das ist jetzt natürlich auch ein Thema, was jetzt schon sehr lange Ihre Partei beschäftigt. Und ich verstehe, dass da lange schon dran gearbeitet wird, aber es zeigt sich ja nicht wirklich ein großer Fortschritt in den letzten Jahren. Zeigt das nicht letztendlich, dass dieser jahrelange Versuch, es ohne Quote zu schaffen, auch gescheitert ist?
Das kommt darauf an, wie Sie das Problem versuchen zu lösen. Und ich bin der Meinung, wir müssen attraktiver werden für andere gesellschaftliche Gruppen. Das fängt an bei der Frage, welche Themen setzen wir auf die Tagesordnung. Das geht weiter bei der Frage, was für eine Veranstaltungskultur haben wir? Ja, wie lange gehen Sitzungen? In welchen Formaten finden die statt? Ja, und das ist ganz oft natürlich nicht mehr das, was man sich heute vorstellt und wünscht als junger Mensch, als engagierter politischer Mensch, der sich gerne einbringen will und etwas verändern möchte in dieser Gesellschaft. Da trifft man schon manchmal auf sehr eingefahrene Strukturen, aber da ist man mit einer Frauenquote, das ist nicht die richtige Lösung. Die wird das Problem nicht lösen.
Wie wollen Sie denn Frauen konkret davon überzeugen, in eine männerdominierte Partei zu kommen?
Indem wir einmal Themen besetzen, die auch Frauen interessieren. Da geht es schon los. Ich gewinne doch einen Menschen nur für eine Partei, wenn er sich durch uns repräsentiert fühlt, wenn er sich in uns wiederfindet, wenn er in uns eine Gemeinschaft findet, mit der er sich identifiziert. Und wenn wir aneinander vorbeireden und wenn wir ganz andere Themen diskutieren, als es möglicherweise auch vielen Frauen auf den Herzen liegen, dann kann das nichts werden. Ja, also deswegen müssen wir uns über unsere Außenwirkung, über unsere Aufstellung, über die Art, wie wir hier Politik machen, deutlich mehr Gedanken machen und einfach interessanter und, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen cooler werden.
Sie sagen, dass man sich mit der Partei identifiziert. Zählt dann auch nicht dazu, dass man Menschen dort trifft, die sind, wie man selbst heißt, als Frau auch vielleicht andere Frauen trifft, schon auf Basisebene und eben nicht nur im Fernsehen Angela Merkel sieht?
Ja, das ist natürlich richtig. Irgendwo beginnt es immer und irgendwo braucht man immer jemanden, mit dem man sich identifiziert. Aber es geht natürlich weiter, spätestens wenn die in der ersten Sitzung gesessen haben, beim Stammtisch. Und dann geht es um Themen, für die man sich möglicherweise gar nicht interessiert. Oder dann sitzen dort Leute, die man vielleicht auch gar nicht interessant findet. Oder man erlebt ein Miteinander, das einen nicht anspricht. Oder man findet sich auch in der Ausrichtung, in den Zielen, in den Strategien nicht wieder. Ja, die Leute wollen was bewegen. Die wollen heute nicht mehr mit dem Bierglas am Stammtisch sitzen, sondern die wollen tatsächlich etwas in der Gesellschaft verändern. Die wollen Aufgaben übernehmen. Das kann man ja anbieten und das tun wir auch. Und dafür braucht man aber keine Quote.
Noch ist die Frauenquote ja nicht endgültig entschieden. Das soll auf dem Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart passieren. Was haben Sie vor bis dahin? Welche Veränderungsvorschläge wollen Sie eventuell dann einbringen, um vielleicht eine andere Form der Quote noch einzuführen? Oder ist das für Sie völlig ausgeschlossen?
Also uns ist etwas gelungen, was ich sehr gut finde. Wir haben als Mittelstandsunion einen Antrag eingebracht, in dem wir deutlich mehr Transparenz fordern, in dem wir die Vorsitzenden unserer Kreisverbände auffordern, regelmäßig zu dokumentieren, welche Bemühungen sie unternommen haben, um mehr Frauen in die Partei zu holen, ja, und wie sich das Bild dann tatsächlich darstellt. Das ist etwas, das erleben wir auch in der deutschen Wirtschaft, und das ist ein Instrument, das, wie ich finde, sehr erfolgreich ist, weil man einfach mal die Hose runterlassen muss und weil man einfach mal liefern muss und sagen muss, was habe ich eigentlich aktiv unternommen, um etwas zu verändern. Und ich glaube, dass das allein schon eine Menge bewirken wird.
Warum ist das in den letzten Jahren noch nicht passiert? Also warum kommt das erst jetzt?
Das fängt bei jedem selbst an. So, und wir haben das bei uns als Mittelstandsunion, wir praktizieren das sehr erfolgreich. Also wir veröffentlichen intern in unseren Runden auch Mitgliederstatistiken, wo man sehen kann, wie entwickelt sich das alles, der Frauenanteil hin und her und die Anzahl der Mitglieder. Und das hat schon eine Wirkung. Das sind Erfahrungswerte, die man braucht. Und es muss auch Leute geben, die das auch anwenden und die das auch gut finden. Und das muss kommuniziert werden und durchgesetzt werden. Und das, unter dieser Regelung stehe ich auch.
Ich will noch einmal zum Bundesparteitag zurückkommen. Dabei soll es ja auch um den Parteivorsitz gehen. Wer von den Herren, die da bislang zur Wahl stehen, vertritt denn im Punkt Frauenquote am ehesten ihre Linie und beeinflusst das ihre Entscheidung vielleicht?
Also ich glaube, dass alle Kandidaten, die zur Wahl stehen, von diesem Thema schon mal was gehört haben. Und ich glaube, niemand von denen hat jetzt kein Interesse daran, dass unsere Partei sich weiter verändert und auch weiblicher wird. Ich denke, da geht jeder mit. Das kann man, denke ich, jedem sagen. Ich glaube aber auch, das nennenswerte Engagement, da auch wirklich mehr Frauen zu gewinnen, vor allen Dingen auch von uns Frauen selbst ausgehen muss. Das ist so. Ja, wir haben einfach einen Draht zueinander und wir wissen, wie man miteinander spricht. Und ich denke mal, diejenigen, die schon in der Partei sind, die auch in Funktion und Ämtern sind, so wie ich es beispielsweise auch bin als Bundestagsabgeordnete, können da Vorbild sein. Und darum bemühe ich mich wirklich schon seit langem sehr stark.
Sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke. Sie hat gegen die Frauenquote-Regelung in ihrer Partei gestimmt und setzt auf andere Anreize, um Frauen für die Parteiarbeit zu gewinnen. Für viele Menschen bleibt das Jahr 2020 eine Zeit der konstanten Unsicherheiten und Fragen. Wenn man einen Club betreibt zum Beispiel oder ein Reisebüro, dann sind die Fragen, wie die Miete bezahlt werden kann und wie die laufenden Kosten, wenn der Umsatz auf einmal komplett einbricht. Jetzt hat der Bund weitere Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen beschlossen, die durch die Corona-Pandemie stark gebeutelt waren und noch sind. Die Auszahlungen sollen dabei noch in diesem Monat erfolgen können, doch noch ist unklar, für wie lange. Johannes Kuhn.
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-Selbstständige. Voraussetzung: Der Umsatz muss im April und Mai dieses Jahres deutlich zurückgegangen sein. Mindestens 60% im Vergleich zum Vorjahr nämlich. Die Zahlungen erfolgen dann nach Umsatzverlust gestaffelt. Erstattet werden fixe Betriebskosten bis zu einem Betrag von 150.000 Euro, also zum Beispiel Mietkosten. Der Antrag erfolgt über das zentrale Portal überbrückungshilfe-unternehmen.de. Um Betrug zu vermeiden, dürfen Firmen die Anträge nicht selber stellen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier:
Die Kosten müssen von einem Steuerberater, einem Wirtschaftsprüfer oder einem vereidigten Buchprüfer bestätigt werden. Das schließt Manipulationen weitgehend aus. Die Bewilligungen erfolgen über die Bewilligungsstellen der Länder.
Das Programm gilt rückwirkend seit Juni, endet aber bereits Ende August. Altmaier erklärte, er habe eine Laufzeit bis Ende des Jahres vorgeschlagen, sei damit aber am Koalitionspartner SPD gescheitert. Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, signalisiert Flexibilität.
Jetzt ist es daran, dass wir gucken müssen, wie sind Beschäftigungssicherung, wie entwickelt sich der Konsum, wie die Exporte, wie ist die Auftragslage. Die Binnennachfrage wird sich sicherlich auch jetzt nochmal im Sommer positiv entwickeln. Und vor diesem Hintergrund kann man dann auch das Hilferegime und die Mechanismen nochmal nachsteuern.
Zustimmung für das Förderprogramm kommt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Umfragen zufolge seien immer noch 20% der Unternehmen von einem kompletten oder weitreichenden Geschäftsstillstand betroffen, so der DIHK. Zum Beispiel Busunternehmen, Veranstalter oder Schausteller. Auch Marc Tenbiek, geschäftsführender Vorstand des Mittelstandsbundes, begrüßt deshalb die Zuschüsse.
Es ist alles ein bisschen kurzfristig jetzt beschlossen worden, wo man noch berücksichtigen muss, dass es teilweise auch jetzt rückwirkend bezahlt werden soll. Also von daher aber ein grundsätzliches Daumen hoch vom Deutschen Mittelstandsbund.
Kritischer äußert sich dagegen der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Bereits bei den Soforthilfen seien viele Solo-Selbstständige durchs Raster gefallen, so der Vorsitzende Andreas Lutz. Die Überbrückungshilfen wiederum seien zu bürokratisch organisiert.
Viele Soloselbstständige, die geben ihre Einkommensteuererklärung selbst ab mit einem Buchhaltungsprogramm, haben ja auch vielleicht nur ein paar Rechnungen an größere Kunden. Die haben gar keinen Steuerberater. Das heißt, sie müssen jetzt erstmal einen Steuerberater finden, der bereit ist, das zu machen für sie und den beauftragen. Und die Kosten, die werden schätzungsweise zwischen 500 und 1500 Euro liegen. Das heißt, die Kosten sind höher als das, was die meisten überhaupt an Hilfe bekommen.
Keine Überbrückungshilfen erhalten Unternehmen, wenn sie Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragen. Die EU-Kommission genehmigte am heutigen Mittwoch das 600-Milliarden-Euro-Programm für Großunternehmen. Laut Altmaier haben bislang etwa 50 Firmen Interesse signalisiert.
Johannes Kuhn. Am 20. Februar diesen Jahres war Angela Merkel bei einer Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel. Was sie damals noch nicht wusste, es sollte Corona-bedingt die vorerst letzte Auslandsreise der Bundeskanzlerin sein. Bis heute. Und wie es der Anlass so will, führte die erste Reise die Kanzlerin nach über 4 Monaten genau an denselben Ort zurück, nach Brüssel. Denn dort stellte sie heute in einer Rede die Schwerpunkte für die anstehende deutsche Ratspräsidentschaft in einem wohl ungewöhnlichen Halbjahr vor. Ein Bericht von Bettina Klein.
An einem regnerischen Mittag empfing Parlamentspräsident David Sassoli die deutsche Kanzlerin in Brüssel. Beide mit Maske, Abstand und höflicher Verneigung. Für Merkel war es eine Premiere in Corona-Zeiten, ein kleines Stück wiedergewonnener Normalität im inzwischen wieder teilweise besetzten Brüsseler Parlamentssaal.
Wie die meisten von Ihnen habe auch ich die direkten Begegnungen mit Menschen, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht vermisst. Und für mich ist dies nun die erste Auslandsreise nach Ausbruch der Pandemie. Und sie führt mich bewusst und mit ganzer Überzeugung zu Ihnen, ins Herz der europäischen Demokratie.
Angela Merkel erinnerte an das menschliche Leid und die wirtschaftlichen Ängste infolge der Corona-Pandemie und nannte 5 Schwerpunktthemen der deutschen Ratspräsidentschaft, die ihr besonders wichtig seien. Die Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt.
Diese 5 Themen sind wichtig, weil wir Europa nachhaltig wandeln müssen, wenn wir Europa schützen und bewahren wollen.
Dass sie das Thema Grundfreiheiten an den Beginn ihrer Rede stellte und so einen gewissen Fokus gab, war sicher kein Zufall, nachdem sich zuletzt Zweifel häuften, ob die ganze Problematik unter den Tisch fallen könnte bei der nötigen Einigung zum Aufbaufonds und der drängenden Zeit. Die Einschränkung elementarer Grundrechte, um das Coronavirus einzudämmen, sei ein harter Preis gewesen, so Merkel. Denn für diese Grundrechte hätten Generationen in Europa hart gerungen. Und sie erinnerte erneut an ihre eigene Biografie.
Für mich, die ich 35 Jahre meines Lebens in einem System der Unfreiheit gelebt habe, war die Einschränkung dieser Rechte in der Pandemie eine Entscheidung, die mir unendlich schwer gefallen ist.
Die Menschen- und Bürgerrechte bilden das ethisch-politische Fundament, auf dem Europa ruht. Die Pandemie habe allen vor Augen geführt, wie kostbar diese Grundwerte seien.
Eine Demokratie, in der oppositionelle Stimmen unerwünscht sind, eine Demokratie, in der soziale oder kulturelle oder religiöse Vielfalt unerwünscht ist, ist keine.
Sie haben zu meiner großen Freude die Grundrechte ganz an den Anfang gestellt. Mein Appell ist jetzt natürlich, diesen Reden auch Taten folgen zu lassen. Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, unabhängige Justiz, freie Presse in ganz Europa. Wir brauchen einen Sanktionsmechanismus, der wirkt.
So die SPD-Abgeordnete Katharina Barley. Für die Renew-Fraktion forderte die ungarische Abgeordnete Katalin Cseh Taten. Weiterhin nichts zu tun sei eine Wahl, schädlich für Europas Stabilität und ein weiterer Nagel im Sarg der ungarischen Demokratie.
Continuing to do nothing is a choice as well. A choice that is detrimental to the stability of the EU and means one more nail in the coffin of Hungarian democracy.
Die Bundeskanzlerin erinnerte indes an die bitteren Krisen, die man bereits überstanden habe und die jeweils geholfen hätten, die Nöte der anderen zu verstehen. Sie beschwor den Zusammenhalt in Europa, die Notwendigkeit, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen und appellierte an das Europäische Parlament und seine Vielfalt.
Wer, wenn nicht Sie, könnte den Menschen in Europa die Haltung anderer Mitgliedstaaten erklären? Und deswegen bitte ich Sie als Mittler und Vermittler des Zusammenhalts um Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.
Mit Lüge lasse sich eine Pandemie nicht bekämpfen. Dem faktenleugnenden Populismus würden Grenzen aufgezeigt. Europa sei zu großem fähig, wenn wir einander beistehen, schloss Merkel. Die ganz praktische Bewährungsprobe steht unmittelbar bevor. In den nächsten Tagen muss eine Einigung zum Aufbaufonds und dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen her, damit der erste Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft nächste Woche nicht zum ersten Misserfolg wird.
Ein Bericht von Bettina Klein und nun weitere Berichte in aller Kürze. Im Prozess um den Mord an Fritz von Weizsäcker ist der Angeklagte heute zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Ulf Morling.
Heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen sei Chefarzt Fritz von Weizsäcker mit einem Messerstich in den Hals ermordet worden. Das sei keine gerechtigkeitsstiftende Tat, sondern schlicht ein schweres Verbrechen gewesen, hieß es im Urteil. Der Angeklagte sei wegen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aber nur vermindert schuldfähig. Fritz von Weizsäcker hatte am Tattag einen Vortrag gehalten in der Berliner Schlossparkklinik. Der Angeklagte war am Tattag von Rheinland-Pfalz nach Berlin gereist und hatte von Weizsäcker während des öffentlichen Vortrags mit einem Stich in den Hals getötet. Motiv sei Hass auf die Familie von Weizsäcker gewesen. Mit ihrer Kollektivschuld hatte der Angeklagte im Prozess gestanden. Altbundespräsident Weizsäcker, der Vater des Getöteten, habe als Vorstand eines Chemiekonzerns in den 60er Jahren angeblich daran mitgewirkt, dass Chemikalien in die USA geliefert wurden, die im Vietnamkrieg für Hunderttausende Tod und Leid bedeutet hätten. Ein während der Tat ebenfalls anwesender Polizist hatte versucht, Professor Weizsäcker unter dem Einsatz seines Lebens zu retten und wurde schwer verletzt. Bis heute denke er jeden Tag daran, so der 34-Jährige.
Im UN-Sicherheitsrat hat Bundesaußenminister Heiko Maas vor einer weiteren Eskalation im Libyen-Konflikt gewarnt. Antje Passenheim.
Es sei Zeit, diese zynische Absurdität zu beenden, sagte Maas. Während Ärzte und Patienten in der ganzen Welt in der Corona-Pandemie um Leben kämpften, würden Krankenhäuser in Libyen bombardiert. Maas sagte, während die ganze Welt die Grenzen schloss, kamen Schiffe, Flugzeuge und Trucks mit Waffen und Söldnern in libyschen Städten an. Darunter litten in erster Linie die Zivilisten. Es sei Zeit, über die nächsten Schritte zu entscheiden, um das Land zu befrieden. Die Einmischung anderer Länder sei der Hauptantreiber des Konflikts. Um zu einem politischen Prozess in dem nordafrikanischen Land zurückzukehren, sei die Einhaltung des Waffenembargos nötig. Ebenso wie die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für einen von den UN geführten Prozess und die Umsetzung eines dauerhaften Waffenstillstands. In dem Bürgerkrieg stehen sich eine schwache, international anerkannte Regierung und die Milizen eines einflussreichen Generals gegenüber. Unterstützt werden die Konfliktparteien auf der einen Seite vor allem von der Türkei, auf der anderen Seite unter anderem von Frankreich und Russland.
In den USA hat die Zahl der an Corona infizierten Menschen die 3 Millionen überschritten. Immer mehr Krankenhäuser sind überlastet. Claudia Sarre.
Insgesamt 42 US-Bundesstaaten melden mittlerweile steigende Corona-Infektionszahlen. Vor allem in Florida werden derzeit die Krankenhausbetten knapp. Nach Behördenangaben sind bereits in gut 50 Krankenhäusern die Intensivstationen mit Corona-Patienten ausgelastet. Auch in Houston, im US-Bundesstaat Texas, sind viele Krankenhäuser bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Schon sehr bald würden sie in einer ähnlich dramatischen Lage sein wie vor rund 3 Monaten New York, Italien und Spanien, sagte ein Gesundheitsexperte eines Krankenhauses in Houston. In Arizona sind 26% der Corona-Testergebnisse positiv. Menschen stehen an den mobilen Teststationen zum Teil bis zu 8 Stunden Schlange. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass Krankenhauseinweisungen und die Zahl der Corona-Toten in den nächsten 4 Wochen massiv ansteigen werden. Nach einem Modell der University of Washington soll die Zahl der Corona-Toten in den USA bis zum 1. November auf rund 208.000 steigen. Unterdessen steigt der Druck auf die Gouverneure der betroffenen Bundesstaaten. US-Präsident Trump dringt darauf, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Er twitterte gestern, die Schulen müssen in diesem Herbst wieder öffnen.
Und zur Corona-Lage in den USA gibt es zusätzlich Ärger für Donald Trump aus der eigenen Familie, und zwar wegen eines neuen Buches. Peter Mücke.
Das Besondere am neuen Enthüllungsbuch, diesmal hat es nicht ein Journalist oder ein ehemaliger Mitarbeiter geschrieben, sondern die Nichte von Donald Trump, Mary, die, wie sie schreibt, mit Donald aufgewachsen ist und das Klima in dessen Elternhaus im New Yorker Stadtteil Queens beschreibt. Toxisch sei es gewesen, eine Atmosphäre der Spaltung habe geherrscht, an der ihr Vater, Donalds Bruder Fred Jr., zerbrochen sei. Er starb bereits im Alter von 42 Jahren an den Folgen seiner Alkoholabhängigkeit. Das Buch der promovierten Psychologin soll am 14. Juli in den USA erscheinen, 2 Wochen früher als geplant. Donald Trumps Bruder Robert hatte versucht, die Veröffentlichung zu verbieten. Er beruft sich auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die auch Mary unterschrieben habe. Zuletzt kippte ein Bundesgericht eine entsprechende einstweilige Verfügung. Allerdings gibt es am Freitag noch eine Anhörung in New York. In Deutschland soll das Buch Ende August auf den Markt kommen. Nach 3 Jahren Präsidentschaft ihres Onkels habe sie nicht länger schweigen können, sagt die Autorin auf die Frage, warum sie ausgerechnet jetzt, wenige Monate vor der Wahl, das Buch veröffentlicht. Sie könne es nicht zulassen, dass er die USA zerstöre. In ihrem Buch vergleicht sie Donald Trump mit einem 3-Jährigen, der wisse, dass er nie geliebt worden sei. Sein Ego sei fragil und müsse stets gestützt werden, weil er tief im Inneren weiß, dass er nichts von dem ist, was er vorgibt zu sein, zitieren US-Medien aus dem Buch.
Die Organisation Human Rights Watch hat Massenhinrichtungen in Burkina Faso angeprangert. Dunja Sadaki.
Ihrem Bericht zufolge wurden in den vergangenen Monaten im Norden des Landes mindestens 180 Menschen getötet. Human Rights Watch spricht von Massenhinrichtungen in der nördlichen Stadt Djibo. Dort seien mindestens 180 männliche Leichen in Massengräbern gefunden worden. Die Beweise und Zeugenberichte vor Ort deuten laut der Organisation darauf hin, dass Burkina Fasos Armee für außergerichtliche Tötungen verantwortlich ist. Die Menschenrechtsorganisation gab bekannt, dass die getöteten Männer zur Ethnie der Fulani und Pöll gehörten. Diesen Bevölkerungsgruppen wird vorgeworfen, mit Dschihadisten zu kooperieren. Human Rights Watch forderte die Behörden zur dringenden Aufklärung auf. Die Regierung kündigte Untersuchungen an. Sie vermutet, dass die Zivilisten von Dschihadisten ermordet wurden. Diese würden dabei in Armeekleidung und mit Waffen auftreten, die sie zuvor bei Attacken gestohlen hätten.
Und damit kommen wir zur Börse. Dort bemerkt man viel Skepsis, die sich niederschlägt in sinkenden Kursen. Sebastian Schreiber.
Die steigende Zahl von Corona-Fällen, vor allem in den USA, belastet die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. Die wirtschaftlichen Risiken, die mit der Corona-Krise einhergehen, werden wieder präsenter, während die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft in den Hintergrund tritt. Wie schon gestern ging es auch heute für den deutschen Leitindex DAX bergab. Das Börsenbarometer sank auf einen Stand von 12.495 Punkten, ein Minus von 1%. Im Fokus standen heute etwa die Autobauer. Die Unternehmensführung von Daimler kündigte auf der digital abgehaltenen Hauptversammlung an, den Sparkurs weiter zu verschärfen. Vorstandschef Ola Källenius sagte, Daimler könne mehr. Die jüngsten Ergebnisse auch schon vor Corona würden diesem stolzen Unternehmen nicht gerecht. Daimler-Papiere verloren heute 1,2% an Wert. Im Volkswagen-Konzern dreht sich erneut das Personalkarussell. VW wechselt bei seiner kriselnden Nutzfahrzeugtochter Traton das Top-Management aus. Aktien von Traton verloren heute 2,6% an Wert. Anteilsscheine des Mutterkonzerns VW büßten 1,9% ein. Zu den wenigen Tagesgewinnern im DAX gehörten die Wertpapiere der Deutschen Post. Das Bonner Unternehmen hatte gestern nach dem Handelsschluss vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Im zweiten Quartal konnte die Post demnach ihr operatives Ergebnis verbessern. Vor allem die Paketsparte boomt. Im April und Mai seien Rekordmengen versendet worden, hieß es von der Post. Wertpapiere des Logistikkonzerns gewannen heute 0,7% an Wert.
Wie viele Filialen werden geschlossen? Was passiert mit dem Auslandsgeschäft? Und wie schnell muss das jetzt alles gehen? Also, dass die Commerzbank sich im Umbruch befindet, ist schon länger klar. Das Ausmaß und vielleicht auch die Schwierigkeit wurde dabei vor wenigen Tagen aber nochmal besonders deutlich mit dem überraschenden Rücktrittsangebot von Vorstandschef Martin Zielke. Nach der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates ist klar, Zielke wird gehen. Unklar ist aber, wer auf ihn folgt und all die offenen Fragen beantwortet. Mischa Erhardt.
Nach einer langen Sitzung des Commerzbank-Aufsichtsrates über den ganzen Tag war die Meldung am Abend erfrischend kurz. Das Kontrollgremium beschließe einvernehmlich die Aufhebung des Vertrages des Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke, kurz Rückzug zur Kenntnis und angenommen. Allerdings wird Zielke die Geschäfte weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Und wie angekündigt, scheidet Zielke bis spätestens Ende des Jahres aus. Aus der Sitzung selbst war zu erfahren, dass für den Job des sich scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden keiner der Aufsichtsratsmitglieder den Finger gehoben hat.
Wenn da wirklich ein knallharter Managertyp dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, das ist genau die Aufgabe, die ich jetzt lösen werde. Aber von den Persönlichkeiten ist offensichtlich keiner dazu in der Lage. Und dann ist es auch besser, dass sich keiner meldet, denn eine falsche Besetzung kann sich die Commerzbank jetzt nicht leisten.
Sagt Professor Wolfgang Gerke, Bankenspezialist am Bayerischen Finanzzentrum. Nun wird der Aufsichtsrat der Bank sich also bis 3. August auf die Suche nach einem neuen Aufsichtsratsmitglied für die Commerzbank machen. Und das sollte dann im besten Fall auch noch bereit sein, den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Es bahnt sich also, zumindest für die kommenden Wochen, ein Führungsvakuum in der Commerzbank an.
Man hätte doch personell ein bisschen mehr die Hoffnung gehabt, dass die Commerzbank klare Strukturen personell demonstrieren kann, dass diejenigen, die zurücktreten, rechtzeitig dafür gesorgt hätten, dass die Nachfolgeregelung auch schon angedacht ist. Das gehört eigentlich zu einem funktionierenden Aufsichtsrat dazu. Eine Selbstverständlichkeit, das verlangt auch die BaFin.
In der Commerzbank heißt es, dass nun in Ruhe und in einem geordneten Prozess nach einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gesucht werde. Bevor der wiederum sein Amt antritt, kann sinnvollerweise auch kein Nachfolger an der Spitze der Bank für Martin Zielke gefunden werden.
Wir haben jetzt eine Lame Duck in beiden Funktionen. Das ist extrem schlecht für die Bank. Und wir haben einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der heute erkennbar schon keine Lust mehr hatte, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und der zum Beispiel über die Suche eines neuen CEO gesagt hat, ja, das könnte er dann ohne mich entscheiden. Also das ist keine Verantwortung gegenüber der Bank. Und dann kann ich auch mit diesen Herrenabschiedsworten und in die Verantwortung gehen und Verantwortung für die Beschäftigten und die Bank übernehmen, kann ich da nichts anfangen.
Sagt Stefan Wittmann, Vertreter von Verdi im Commerzbank-Aufsichtsrat. Für die Beschäftigten des Geldhauses bedeutet dies nun also eine Hängepartie in einer durch die Corona-Krise ohnehin unsicheren Zeit.
Eigentlich sollte strategiemäßig uns demonstriert werden, wo die Commerzbank in Zukunft hinsteuert. Auch das ist eine Hängepartie. Also letzten Endes müssen wir sagen, heute haben wir ein ganz schlechtes Ergebnis präsentiert bekommen von Seiten des Aufsichtsrates.
Meint Wolfgang Gerke. Die bisherigen Strategieplanungen sahen offenbar den zusätzlichen Abbau von bis zu 7.000 Stellen vor, was mit den im Herbst angekündigten Streichungen einem Viertel der Belegschaft entspräche. Zudem wurden Überlegungen laut, bis zu 500 der 1.000 Filialen zu schließen. Diese konkreten Pläne sind nun vom Tisch, bis ein Nachfolger für Martin Zielke gefunden ist. Fast alle Beteiligten erwarten aber, dass auch mit einer künftigen neuen Führung bei der Commerzbank harte Einschnitte kommen werden.
Mischa Erhardt berichtete. Seit Beginn der Corona-Pandemie war die Beziehung zwischen den USA und der Weltgesundheitsorganisation kompliziert. Als das Virus sich in den USA immer stärker und unkontrollierter ausbreitete und auch die Kritik an US-Präsident Trump zunahm, fand dieser verstärkt ein neues Feindbild in der WHO. Mehrfach hat Trump mit dem Austritt der Amerikaner aus der UN-Sonderorganisation gedroht. Jetzt aber wurde der Austritt auch offiziell eingereicht. Karl-Dietrich Meurer.
Chinas Außenministerium warnte vor negativen Folgen für die Entwicklungsländer und rief die Weltgemeinschaft zu einem stärkeren Engagement für die WHO auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter, der Rückzug der USA aus der WHO sei ein herber Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit. US-Präsident Donald Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation vor, sie habe gemeinsam mit China versucht, den Ausbruch des Coronavirus zu vertuschen. Sie trage somit eine Mitschuld an der globalen Ausbreitung. Mehrmals kündigte er im Laufe des Frühjahrs den Rückzug aus der in Genf ansässigen Organisation an. Insofern komme der Austritt nicht überraschend, sagt Olaf Winzek, der Leiter des Genfer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, auch wenn er zuletzt Beobachtungen gemacht hatte, die auf eine Entspannung gedeutet hatten.
Es gab ja durchaus Kommunikation hier zwischen der US-Botschaft in Genf und der WHO, dass man eine Lösung findet. Deshalb kommt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt dieser Schritt etwas überraschend. Allerdings, wenn man wirklich auf die letzten anderthalb Monate oder zwei Monate blickt, ist die Überraschung sicherlich nicht mehr so groß.
Entsprechend der Regeln wird der Austritt der USA aus der WHO am 6. Juli nächsten Jahres vollzogen. Der Schritt trifft die Weltgesundheitsorganisation hart, politisch und finanziell. Denn die USA waren mit einem Anteil am Gesamtbudget von rund 16% bislang der größte Beitragszahler. Die Entscheidung Washingtons dürfte verschiedene Gesundheitsprojekte gefährden oder einschränken. Darauf verweist Olaf Winzek von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das könnte insbesondere afrikanische Notfallprogramme betreffen, die überproportional stark von US-Geldern auch profitiert haben Umso wichtiger ist es allerdings auch, dass vor etwa 2 Wochen der Bundesgesundheitsminister Spahn 500 Millionen Euro der WHO zugesagt hat. Ich glaube, das kann durchaus dabei helfen, diese Lücke zumindest finanziell zu einem gewissen Grad zu füllen. Politisch ist das nach wie vor ein schwerer Schlag.
Auch wurde Ende Mai eine Weltgesundheitsorganisation-Stiftung gegründet. Sie soll helfen, die WHO unabhängiger, nachhaltiger und vorhersehbarer zu finanzieren. Die Stiftung will Geld sammeln bei Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen.
Ich glaube, dass die WHO-Stiftung mittelfristig tatsächlich eine Rolle spielen kann, aber die ist nun auch relativ kürzlich aus der Taufe gehoben worden. Es ist sicherlich eine wichtige Etappe, aber sie ist noch neu.
Meint Beobachter Olaf Wienzek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf.
Es wird gleichwohl die Diskussion über die Reform der WHO noch befeuern und insbesondere auch über ihre Finanzierung, über die Nachhaltigkeit ihrer Finanzierung, damit sie eben etwas weniger von Launen einzelner großer Mitgliedstaaten abhängig ist. Und Deutschland und Frankreich haben ja auch Reformvorschläge hierzu angekündigt.
Der Rückzug der USA aus der UNO-Organisation könnte allerdings auch noch korrigiert werden. Donald Trumps Herausforderer bei den US-Präsidentschaftswahlen Joe Biden kündigte an, er wolle im Falle eines Siegs die Entscheidung umgehend rückgängig machen.
Zeitlich wäre das noch möglich, die Kündigungsfrist beträgt nämlich 12 Monate, ein Beitrag von Karl-Dietrich Meurer. In einigen Städten wie München oder Frankfurt kann die Suche nach einer Wohnung schnell zur unendlichen Geschichte werden. Kriegt man endlich eine Zusage, wollen viele einfach nur rein in die Wohnung, renoviert oder nicht. Aber wenn im Laufe der Zeit Mängel auftreten, ist die Frage, wer muss ran? Der Vermieter, der vorher nicht renoviert hat, oder der Mieter, der den Zustand der Wohnung unter Umständen noch verschlechtert hat? Nachdem der Bundesgerichtshof 2015 erst geurteilt hatte, dass dann die Vermieter am Zug seien, ist er heute zu einem leicht anderen Urteil gekommen. Gigi Deppe.
Einer der Kläger ist Rechtsanwalt. Christian Emmerich kennt die Rechtslage genau, kam mit seinem Vermieter nicht überein und wollte einfach vom obersten deutschen Zivilgericht klären lassen, wer denn nun in seiner Wohnung streichen lassen muss.
Ärgern tut mich in dem Sinne gar nichts. Das ist eine wirtschaftliche Frage, die geklärt werden muss. Und deswegen wird das Gericht angerufen, um genau diese wirtschaftliche Frage völlig emotionslos zu klären.
Für ihn vor allem von juristischem Interesse, für viele andere Mieter in Deutschland aber eine Frage mit ganz praktischer Bedeutung. Denn viele Wohnungen werden unrenoviert übergeben. Was aber seit einem Grundsatzurteil von 2015 bedeutet, die Mieter sind nicht zu regelmäßigen Schönheitsreparaturen verpflichtet. Wer kümmert sich also um das Tapezieren und das Streichen von Wänden, Fensterrahmen und Heizungen, wenn sich der Zustand der Wohnung deutlich verschlechtert hat? Wer trägt insbesondere die Kosten? Rechtsanwalt Christian Emmerich wollte es wissen.
Das ist immer besonders interessant am Ende der Mietzeit, wenn man eine Wohnung zurückgibt. Dann gibt es einen Wohnungsübergabetermin, in dem es bei manchen Vermietern durchaus üblich ist, dass jemand kommt und sehr akribisch alles aufschreibt, was nicht seinen Vorstellungen entspricht und das dann fordert. Und diese Arbeiten können sich auf ganz enorme Summen belaufen. Und da möchte man gerne vorher wissen, kommt das auf einen zu oder kommt das nicht auf einen zu?
Der Bundesgerichtshof hat dieses Problem jetzt ganz salomonisch gelöst. Wenn die Wohnung ursprünglich mal unrenoviert übergeben wurde, müssen beide, Vermieter und Mieter, die Kosten tragen. Dahinter stehen folgende Überlegungen. Grundsätzlich sind die Vermieter fürs regelmäßige Streichen zuständig, wobei sie das auch auf ihre Mieter im Vertrag abwälzen können, was sie im Übrigen in den allermeisten Fällen tun. Wegen des Grundsatzurteils von 2015 sind bei unrenovierten Wohnungen, also Jahre nach dem Einzug, wieder die Vermieter in der Pflicht. Nach dem heutigen Urteil müssen Vermieter aber nicht alles zahlen, so Dietlind Weinland, Sprecherin des Bundesgerichtshofs.
Der Mieter hat ja nur eine unrenovierte Wohnung gemietet. Wenn nun Schönheitsreparaturen durch den Vermieter durchgeführt werden, dann erhält er ja mehr, als er eigentlich angemietet hat. Und daher ist es gerecht, wenn er sich zur Hälfte an den Renovierungskosten beteiligt.
Normalerweise wird jeder eine Hälfte übernehmen müssen, wobei das teuer werden kann. Grundsätzlich müssen die Vermieter Handwerker schicken. Erst wenn sie sich nicht kümmern und in Verzug geraten, können die Mieter selbst renovieren und vom Vermieter die Hälfte der Kosten einfordern.
Gigi Deppe, und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, geschrieben von Alexandra Eul, gelesen von Martina Sturmwende.
In den Kommentaren geht es um Russlands und Chinas Veto im UN-Sicherheitsrat gegen eine Resolution zur humanitären Hilfe für die Menschen in Syrien. Der Reutlinger Generalanzeiger nennt das ein zynisches Spiel mit Menschenleben, denn damit machen sie die notleidende Bevölkerung zum Spielball ihrer Machtpolitik. Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen kritisiert: Das Veto Russlands und Chinas im UN-Sicherheitsrat gegen die Initiative Berlins und Brüssels, wenigstens das verbliebene Minimum an Hilfstransporten nach Idlib zu erhalten, zeigt, wie zynisch diese Großmächte agieren. Die Süddeutsche Zeitung sieht die übrigen Staaten in der Pflicht. Im Umkehrschluss kann das allerdings nicht heißen, dass der Rest der Welt diese Blockade still erträgt, mit all den verheerenden Folgen, die das für die Menschen in Syrien bedeutet und womöglich bald auch in Libyen oder anderen Konfliktherden, wo die Interessen der großen Mächte gegeneinander stehen. Die CDU will in einem mehrstufigen Verfahren eine Frauenquote einführen. Die endgültige Entscheidung wird allerdings erst auf dem für Anfang Dezember geplanten Bundesparteitag fallen. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet: Für die Quote spricht, dass sich auch nach 15 Jahren Amtszeit der ersten christdemokratischen Bundeskanzlerin der Frauenanteil in der CDU nicht gesteigert hat. Angela Merkel hatte das Thema stets als Selbstläufer gesehen, nach dem Motto: Seht her, ich habe es ja auch geschafft. Aber Merkels Weg ist eben in der CDU doch eine Ausnahme geblieben. Die Oldenburgische Volkszeitung aus Vechta erinnert: Es bleibt die Frage, ob die CDU mit ihrem Führungspersonal in den vergangenen Jahren nicht mehr Glasdecken eingerissen hat, als jede Quote es jemals könnte. Doch was verbindet Merkel, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer? Der Wille zur Macht. Ohne ihn wird es auch künftig nicht gehen, Quote hin oder her. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle blickt in die Zukunft. Noch ist die Quote in der CDU nur ein Vorschlag, eine der letzten Amtshandlungen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Bestätigung durch den Parteitag wird eine der ersten Aufgaben des neuen Vorsitzenden sein. Es wäre ein schlechter Start, wenn der neue Mann die Quote gleich wieder vom Tisch wischt. Zum Abschluss ein Kommentar aus den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe über die Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum Start der EU-Ratspräsidentschaft. Merkel zeigt mit ihrer nüchternen Art im Parlament bewusst nicht die ganz großen Zukunftsvisionen für Europa auf. Sie feuert kein Reformfeuerwerk ab, wie es Emmanuel Macron getan hat. Anstatt große Erwartungen zu wecken, will sie lieber wenige Themen konzentriert angehen. Einige überschaubare, konkrete Vorschläge für Europas Zukunft unterbreiten. Darum geht es ihr. Weniger ist mehr.
Danke, Martina Sturmwende, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Machen Sie es gut.